Regen oder Nichtregen? Das ist die Frage. Was meint ihr? Vielleicht machen wir so, diejenigen, die da ganz oben sitzen, die geben uns Bescheid, die wir hier unten sitzen, weil bei euch kommt der Regen zuerst an, ja? Tja, Regen oder Nichtregen, das ist so die Frage, wie in jenem fränkischen Café, Straßencafé, als der Kellner dem Gast einen Kaffee bringt und dann denkt, man soll ja ein bisschen freundlich sein zu den Gästen und ein bisschen Smalltalk halten. Und dann sagt der Kellner zum Gast, sieht nach Regen aus. Sagt der Gast mit Blick auf die Kaffeetasse, ja, könnte aber auch Kaffee sein. Warten wir mal ab, was es heute Nachmittag so gibt. Irgendwo zwischen Regen und Kaffee bewegen wir uns. Und wir schauen dabei auf Nehemia. Habt ihr ihn noch vor Augen? Und für die, die neu dazugekommen sind, Nehemia, das ist ein Israelit, der im Exil war, in Susa, und nun zurückgekommen ist mit Genehmigung des dortigen Königs, um Jerusalem, die alte Heimatstadt, wieder neu aufzubauen. Und dann gehen sie ans Werk. Nehemia entwirft einen Plan, um diese Stadt wieder aufzubauen. Und sie packen an und sie verteilen sich über die ganze Stadtmauer entlang. Jeder hat einen Platz, wo er arbeitet. Das wird ausführlich geschildert im 3. Kapitel des Nehemia-Buches. Und dann gibt es immer wieder Widerstände. Davon haben wir heute Morgen gehört. Es gibt Spötter, die kommen und die machen irgendwie alles lächerlich, was sie da versuchen, diese Stadt wieder aufzubauen. Und das verdrießt dann die Bauarbeiter. Und der Mut verlässt sie. Aber sie arbeiten wieder weiter. Nehemia ermutigt sie und sagt, Gott gibt uns Gelingen. Und dann heißt es am Ende von Kapitel 3, aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe. Immerhin. Halbzeit. Geschlossene Mauer, noch nicht ganz hoch, aber bis zur halben Höhe. Und der letzte Satz in diesem Kapitel: und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Wow. Neuer Mut. Man denkt so, am Ende dieses Kapitels, hey, jetzt geht's richtig voran. Jetzt machen sie Volldampf. Die Schwierigkeiten sind beseitigt. Jetzt geht's richtig los. Jetzt packen sie alle an. So eine richtige werbemäßige Show, wie alle schaffen, alle packen an mit Red Bull und verleihten Flügeln und schwupps steht die Mauer voll. Aber hey, mitnichten. Kapitel 4, ein Vers weiter, beginnt so, als aber Sanballat, das ist der Widersacher, der schon mal aufgetaucht ist, mit seinem Kumpel Tobia und die Araber und Ammoniter und Aschdotiter, also die ganzen Feinde von Israel. Als die hören, dass die Mauern von Jerusalem gebaut werden, da geht es ein bisschen hin und her, letztlich kommt es dazu, sie beschließen, Krieg zu führen gegen Israel. Sie wollen nicht, dass diese Mauern aufgebaut werden. Sie werden zornig und schließen sich zusammen und wollen eine große Verwirrung anstiften in Jerusalem, in der Gemeinde Gottes, in seinem Volk. Und jetzt ist die Frage Reaktion. Wie reagiert Nehemia und die Seinen? Gerade eben noch neuer Mut zu arbeiten. Wir schaffen das, ja? Gespannte Muskeln, so richtig loslegen. Und jetzt zu Tode betrübt. Es heißt, sie beten zu Gott. Sie stellen Wachen auf, um alles gut zu sichern. Und trotzdem sagt dann das Volk von Juda, und ich lese jetzt nur einen Vers, der 4. Vers im 4. Kapitel, die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Nehemia, es geht nicht. Wir haben es versucht. Nehemia, wir haben dich ernst genommen. Wir haben uns auch ermutigen lassen. Und wir haben es bis zur Hälfte geschafft, aber es geht nicht weiter. Es geht einfach nicht. Und dann kommt Nehemia jetzt nicht daher, so wie die Baumarktkette geht nicht, gibt's nicht.
Es bleibt erstmal beim geht nicht.
Den Leuten in Jerusalem wird ihre ganze Ohnmacht bewusst.
Wir schaffen das nicht. Es geht eben nicht. Trotz bester Vorsätze, trotz Gebet, trotz einer geistlichen und geistigen Grundhaltung, trotz Teamarbeit, trotz allem,
wir schaffen es doch nicht.
Resignation, deprimiert.
Die Lebenserfahrung nach einer geraumen Zeit, es geht nicht. Wir schaffen das alles nicht.
Soll die Geschichte so enden?
Das ist nicht nur die Geschichte von Jerusalem, wisst ihr?
Das ist zum großen Teil auch unsere Geschichte.
Ich frage mich, ob es überhaupt jemanden hier gibt, der, wenn er ehrlich ist oder wenn sie ehrlich ist, sagen kann, ich bin eigentlich noch nie an Grenzen gekommen. Bei mir läuft alles glatt.
Und wenn nicht, dann bete ich und dann läuft's glatt. In Jerusalem ist es nicht glatt gelaufen. Überhaupt nicht.
Menschen waren am Ende. Nicht nur eine Grenze, die wie so eine Hürde ist, wo man ein bisschen üben muss, damit man drüber kommt, sondern es geht nicht.
Es geht einfach nicht. Das können wir merken, wenn wir eine Krankheit bekommen.
Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich erlebe das manchmal so, oder in letzter Zeit so, dass ich den Eindruck habe, das greift irgendwie um sich. Da eine Krebsdiagnose. Da ein schlimmer Unfall, dort eine Nachricht und die Krankheit, das Leiden bricht in Familien hinein, in ein blühendes Leben, in so viel Hoffnung. Und es kommt diese Schicksalskraft mit einer Macht, die alles zerschlägt.
Und dann bleiben Kinder zurück ohne eine Mutter und Familien und so viel Leiden, so viel Elend. Und wenn wir die Not in dieser Welt anschauen, die Menschen in die Flucht treibt, es ist zum Verzweifeln. Bleibt am Ende nur das, es geht nicht, Nehemia.
Aber auch schlicht und ergreifend unsere Arbeit, das, was wir versuchen zu schaffen. Hey, wir schaffen so vieles nicht. Irgendwann müssen wir zugeben, wir sind an der Grenze. Burnout, Midlife-Crisis, irgendwie.
Ja, es gibt so ein paar Gewinnertypen, die scheinen über allem zu schweben. So diese Karriereleute. Aber irgendwie
merken wir und auch die vermeintlich Starken, die Kraft geht irgendwann zu Ende.
Und spätestens die Todesanzeigen in der Zeitung stehen doch genau dafür. Die Kraft ist zu schwach. Lebenskraft, das ist ein Ding auf begrenzte Zeit. Auf Dauer, ja, aber nur auf Lebensdauer. 70 Jahre, 80 Jahre.
Bei manchen sind es nur 30 oder 40.
Die Kraft ist zu schwach. Und dann ist da noch Schuld und Sünde in unserem Leben, wo wir merken, wir scheitern. Wir scheitern immer wieder. Wir stolpern nicht nur mal. Wir scheitern. Es geht nicht. Nehemia, es geht nicht. Schaff's nicht. Es ist so, als würde die Ohnmacht von allen Himmelsrichtungen, von allen Seiten auf uns einströmen, als würden sich Abgründe auftun. Von Norden, Süden, Westen und Osten her. Und seht ihr, darum will ich euch heute Nachmittag für jede Himmelsrichtung, wo sich so ein Berg vor euch auftürmt, der unüberwindbar scheint, oder wo ein Abgrund sich auftut, in den ihr zu stürzen scheint, ich will euch für jede Himmelsrichtung ein Bibelwort mitgeben. Ein Wort, eine Perspektive, die etwas aussagt zu unserer Ohnmacht und unserer Kraftlosigkeit und unserer Angst und unserem Versagen. Das erste ist das Kreuz Jesu. Wenn ihr so wollt, ganz oben, Norden. Das erste ist, in unserer Kraftlosigkeit sehen wir auf das Kreuz. Paulus sagt, das Wort vom Kreuz, das ist eine Torheit für die, die verloren werden. Es ist eine Dummheit. Es ist der größte Unsinn überhaupt. Aber für die, die gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Es ist eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz, Das zeigt uns Gott, den Allmächtigen, als total Ohnmächtigen. Nicht wahr? Im Glaubensbekenntnis, das wir sprechen, da reden wir von Gott, der alle Macht hat. Der Allmächtige, der Sonnenschein schenkt und auch Regen schenkt. Alles zu seiner Zeit, auch heute Nachmittag. Aber wenn wir Jesus am Kreuz sehen, dann sehen wir den ohnmächtigen Gott. Jesus hat überhaupt nichts mehr in der Hand. Er hat sich ausgeliefert in die Hände der Mörder, der Totschläger, der Juden und der Römer, die ihn umbringen, der Menschen, der Gewalt, dem Teufel, der Unterwelt. Jesus am Kreuz, das ist der ohnmächtige Gott. Aber genau dieser Blick zeigt uns, hey, Gott ist nicht nur der im Himmel. Und wir Kleinen sind hier auf der Erde. Gott ist da, mitten in unserer Ohnmacht. Gott ist da, wenn es auf uns einprasselt und einstürmt. Wenn die Berge vor uns stehen und wenn sich Abgründe auftun. Jesus kennt die tiefsten Abgründe. Er ist der Gott am Kreuz, der Ohnmächtige. Das ist die erste Blickrichtung. Sieh auf Jesus am Kreuz. Wenn gar nichts mehr geht, dann siehst du den, der am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht, ich habe es geschafft, indem er für uns stirbt. Jesus hat dich so sehr lieb, dass er ohnmächtig geworden ist für dich. Das ist die erste Himmelsrichtung. Das Kreuz und die Gotteskraft für uns, die in diesem Kreuz liegt. Das zweite Himmelsrichtung, da kann Jesus sagen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das sagt er zu Paulus. Und das ist ein Wort, das für die Jerusalemer damals genauso gilt als ein Wort Gottes. Und das sie dann auch erfahren. Wir kommen gleich dazu. Aber zu Paulus wird dieses Wort zuerst gesagt. Paulus, der etwas für Jesus tun will, der sein Wort verbreiten will, aber der krank wird, der an Grenzen stößt. Und die Grenzen sind nicht zu erklären. Es ist so unsinnig. Wenn er mehr körperliche Kraft hätte, dann könnte er viel mehr tun. Aber jetzt hat er diese Schwäche, diese Kraftlosigkeit. Was soll das? Und Jesus sagt zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, Paulus. Meine Gnade reicht, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wisst ihr, das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Dass Gott sein Reich baut, nicht mit den Starken und mit den großen Helden, den Kraftmeiern, sondern mit den Schwachen, mit den Kranken, mit einer fußkranken Armee. Gott baut sein Reich mit schwachen Leuten. Gerade darum kann er uns gebrauchen. Und darum kann es eine besondere Würde Gottes sein, wenn wir Wege der Tiefe gehen, wenn wir krank werden, wenn wir Schwäche erleben, wenn Kraft uns verlässt. Es kann sein, dass Jesus dir so nahe kommt, wie du nicht gedacht hättest, dass er dir nahe kommen könnte, wenn er dich in die Tiefe führt. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn du kraftlos wirst, das kann eine Jesusbegegnung sein. Eine große Chance, dass er zur Geltung kommt. So hat Gott schon immer gehandelt. Und so macht er es auch mit uns, auch mit dir. Wenn wir kraftlos sind, wir sehen also zuerst auf das Kreuz, wo Jesus uns ganz nahe kommt und ohnmächtig wird. Und dann hören wir als zweites dieses Wort, wenn wir auf eine andere Seite schauen und dort hören wir, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wenn wir uns dann umdrehen und in die dritte Himmelsrichtung sehen, dann sind da vielleicht die großen Sorgen, wie alles werden wird. Und wir erstarren davor, wenn wir fragen, wie soll das alles werden mit mir und meinen Noten und meiner Leistungskraft, meiner Leistungsschwäche und überhaupt mit meiner Familie und in meiner Gemeinde und in unserem Land, in In dieser Situation, wohin soll alles gehen? Die Sorgen werden übergroß. Und das ist ja irgendwie so. Nicht wahr, wenn wir auf die Sorgen schauen, dann werden wir immer kleiner. Und je kleiner du wirst, desto größer werden die Sorgen. Ja, irgendwann verschwindest du völlig. Sorgen werden immer größer. Was hat Jesus im Blick auf die Sorgen gesagt? Hat er gesagt, lasst sie groß werden? Hat er gesagt, baut diesen Berg immer größer? Hat er gesagt, behaltet die Sorgen bei euch? Hallo, hört jemand zu? Was hat Jesus gesagt zu den Sorgen? Ja, manche machen die Bewegung. Was soll man machen mit den Sorgen? Hä? Bitte keine Tomaten jetzt. All eure Sorge werft auf mich. All eure Sorge werft auf ihn, schreibt Petrus. All die Sorgen, die wir haben, sollen wir wegwerfen. Nicht behalten und festhalten. Jetzt kannst du immer sagen, ja, aber die sind doch berechtigt. Es ist doch ein Problem. Jesus sagt, wirf die Sorgen weg. Weg mit ihnen. Wir neigen dazu, immer aber zu sagen. Wir neigen dazu, es ist urmenschlich, die Sorgen festzuhalten. Nichts halten wir so fest wie die Sorgen. Wir halten viel lieber die Sorgen fest als die Versprechen Gottes. Das ist eine ganz eigenartige Sache. Darum sagt er, all eure Sorgen werft auf mich. Sorgen werfen, das ist das tägliche Fitnesstraining für die Seele. Sorgen werfen, das brauchen wir. Wann hast du das letzte Mal Sorgen geworfen? Ich möchte euch herzlich bitten, dass ihr auf euren Gebetszettel, manche haben ja so einen Gebetszettel, manche Menschen haben so einen Gebetszettel und schreiben da Namen drauf, für die sie beten. Ich freue mich sehr, dass meine Eltern das immer hatten. Mein Vater, mein alter Vater hat das immer noch. Da steht mein Name mit drauf. Das ist etwas ganz Großartiges, wenn man Menschen hat, die für einen beten. Vielleicht habt ihr auch so einen Gebetszettel. Es lohnt sich, so einen Gebetszettel anzulegen und in die Bibel zu legen. Schreibt bitte auf euren Gebetszettel dazu, dick, rot unterstrichen, Sorgen werfen. Das gehört zum Beten dazu. Nicht nur Schirm aufspannen. Habt ihr es verstanden? Sorgen werfen. Darauf kommt es an. Sorgen auf Jesus werfen. Wenn du dich also umdrehst und diesen Sorgenberg siehst und dir deine Ohnmacht und deine Schwäche bewusst wird, wirf die Sorgen auf Jesus. Und das Letzte noch. Wir haben also gesehen, erstens das Kreuz vor Augen. Es ist eine Gotteskraft für uns zu wissen, Jesus hat alles verlassen. Der Allmächtige ist für mich ohnmächtig geworden und er ist in der tiefsten Tiefe da. Und dann hören wir in der zweiten Himmelsrichtung, wo unsere Schwäche deutlich wird, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So handelt Gott, das ist ein Geheimnis. Und wir sehen bei den Sorgenbergen, wegwerfen. Wirf die Sorgen auf Jesus. Und jetzt das vierte Wort. Das hat Nehemia gesagt zu den Jerusalemern. In diesem vierten Kapitel, Nehemia schaut sich um und er sieht in die Gesichter der Leute in Jerusalem. Es muss eine Versammlung gewesen sein, so ganz ähnlich wie heute Nachmittag hier. Nur es hat, glaube ich, nicht geregnet in Jerusalem. Gelegentlich kommt es auch vor. Aber was Nehemia gesehen hat, das war die Furcht in ihren Gesichtern. Und der Vers 8, ich lese euch den mal vor. Und als ich ihre Furcht sah, sagt er, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk. Und jetzt kommt's. Fürchtet euch nicht vor ihnen, den ganzen Feinden, die sich da aufmachen. Gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Das ist die vierte Himmelsrichtung. Das Wort, wenn wir in die letzte Richtung sehen, von der her uns die endgültige Bedrohung zu kommen scheint. Angst vielleicht auch vor dem Sterben, vor dem großen Feind, vor dem letzten großen Untergang. Da sagt Jeremia, denkt an den Herrn, der groß ist. Denk nicht an die Feinde, an das Böse, an das Schlimme, das Schreckliche. Denk an den Herrn, der größer ist. Er ist zu fürchten, nicht die anderen. Gott ist zu fürchten. Und dieser Gott, dieser Gott des Himmels, der lebendige Herr, der wird für dich streiten. Der wird für dich kämpfen. Er steht für dich ein und für die, die dir am Herzen liegen. Für deine Kinder, um die du dich sorgst. Für deine Eltern, für alle, die zu dir gehören. Dieser lebendige Herr steht für dich ein. Das ist, Nehemia hat das noch nicht gewusst, aber wir dürfen das heute sagen, das ist Jesus Christus. Der Gott des Himmels, der auf diese Welt gekommen ist, den Tod überwunden hat und den Himmel öffnet für uns. Der uns begleitet durch unser Leben und uns nach Hause bringt. Dieser Herr wird für dich streiten. Amen. Lasst uns gemeinsam antworten auf diese Zusage mit einem Lied, das heißt, du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Wir wollen das unserem Herrn zusingen und damit antworten auf seine Zusage. Du bist die Kraft, die mir oft fehlt.
Jesus ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das sagt der Johannes über Jesus, als er Jesus sah und zeigt auf ihn und sagt zu seinen Jüngern, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Eigentlich, der Gedanke, den der Johannes das sagt, ist schon, dass der Welt Sünde schon lange getragen hat. Der Johannes, der hat was gesehen, was viele Menschen bis heute nicht sehen können, dass Jesus Christus kam, um sich wirklich dem Schutt, der zu viel wird manchmal im Leben, einfach anzunehmen. Das ist ein wunderbares Wort, das mich oft so bewegt, aus Markus Evangelium Kapitel 10. Und da steht, dass Jesus sagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Was mich da oft bewegt, ist dran, dass Jesus sagt, für viele, nicht für alle, weil es nicht alle annehmen werden. Aber viele werden es annehmen. Und viele werden es erleben, dass der Sohn des Menschen gekommen ist, vom Himmel herab, um sich derer anzunehmen, die mühselig und beladen sind von ihrer Schuld und die diesen Ruf Jesu, dieser Einladung von Jesus Christus folgen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch erquicken und ich will eure Seele wirklich zur Ruhe führen. Ich will das. Und was Gott will, das tut er auch. Es ist interessant, mich hat eine junge Frau mal angesprochen, die ist mit ihrer Schuld im Leben nicht fertig geworden. Und jetzt kam sie zu mir, weil sie natürlich dachte, aha, du leitest eine Bibelschule und du hast bestimmt einen guten Tipp für mein Leben, vielleicht ein gutes Buch, vielleicht irgendwas, was mir weiterhelfen würde in dieser Frage meines Lebens. Und sie sagte auch, sie war schon viel in der Seelsorge gewesen und viele Leute haben schon über sie ihr gebetet und haben dies gemacht und jenes. Aber sie hat dann geweint und sagt, ich schäme mich so unendlich für das, was ich immer wieder mache und ich kann es nicht lassen. Vielleicht hast du einen Rat für mein Leben und ich war schon drauf und dran und wollte fast sagen, naja, vielleicht sollst du mehr in die Gemeinde gehen, vielleicht sollst du mehr beten, vielleicht. Und dann kam mir nur das eine und ich sagte ihr, hast du jemals Jesus dafür gedankt, dass er schon längst bezahlt hat für deine Schuld? Und die junge Frau schaut mich an und sagt, noch nie in meinem Leben. Und dann habe ich ihr gesagt, pass auf, ich sage dir jetzt einfach nur, danke Jesus jeden Morgen dafür, dass er der Sieger ist. Danke Jesus, danke ihm. Und ehrlich gesagt, als ich nach Hause bin, habe ich gedacht, eine billige Antwort, das war so billig jetzt gewesen. Aber die junge Frau hat mir ein paar Monate später einen Brief geschrieben. Und schrieb in den Brief rein, Jesus ist wirklich Sieger. Ich begann einfach das zu tun, was du mir sagtest, jeden Morgen Jesus zu danken, dass es Sieger ist. Und es ist die Wahrheit, wisst ihr? Jesus ist Sieger. Es ist der, der sich den Schutt annimmt. Die Kraft zu wenig, der Schutt zu viel, sagen die Leute in Jerusalem. Der Schutt ist zu viel. Wir werden damit nicht mehr fertig. Und wie ich das gestern Abend schon angedeutet habe, das fehlt mir heute manchmal auch in unserer gesellschaftlichen Diskussion. Wisst ihr, dass wir Menschen wieder darauf hinweisen, ja, das Leben ist, wie das Leben ist. Wir werden schuldig und es ist so. Und so war es auch in Jerusalem damals. Der Schutt war extrem viel in dieser Stadt. Die Steine, sagt die Bibel, die waren sogar verbrannt. Also da gab es einen großen Kampf, tobte ein Krieg und es sah schrecklich aus in dieser Stadt. Und eben dann, als das Volk versuchte, die Mauern aufzubauen, die Kraft nachgelassen hat, und dann sahen sie nur noch den Schutt. Und dann kam dieser Ausdruck, der Schutt ist uns zu viel. Und so kann das Leben manchmal sein, dass der Schutt zu viel wird. Und für manche in Israel war es so, manche waren gleichgültig dem Schutt gegenüber. Das ist auch manchmal so eine Sache, dass man gleichgültig wird. Das ist bei jedem so und es ist doch egal. Manche waren schon daran gewöhnt an diesen Schutt. Die konnten ohne diesen Schutt schon nicht mehr leben. Und wir leben, meine Frau und ich leben in einem Land in Serbien und da leben viele Menschen im Schutt. Und es ist tatsächlich buchstäblich Schutt. Und die können gar nicht mehr woanders leben. Das ist tatsächlich so. Es sind Häuser gebaut worden für diese Menschen, um aus dem Schutt, aus dem Ghetto herauszukommen. Die Menschen können in diesen schönen Wohnungen nicht mehr leben. Die haben sich so an den Schutt gewöhnt. Die können gar nicht mehr leben in diesen schönen Häusern. Ich habe Leute auf der Straße getroffen, Obdachlose, und ich habe mit denen gearbeitet, als ich noch am Bodenseehof lebte. Und mir sagte mal einer, der auf der Straße lebte, wer sagt dir eigentlich, dass es mir schlecht geht? Wisst ihr, so kann man sich dran gewöhnen, an den Schutt des Lebens. Aber dafür ist der Mensch nicht geschaffen. Und ich habe in einem Slum in Belgrad unter Menschen das Evangelium verkünden dürfen, die sind an Krebs gestorben, weil der Boden vergiftet war, auf dem sie lebten. Die Kinder waren schon verkrebst, die Eltern verkrebst, es war so ein Schmutz. Und ich habe in dieser kleinen Gemeinde gesprochen und sagte, Leute, das ist doch hier die Hölle auf Erden. Dafür ist doch der Mensch nicht geschaffen worden. Und dann kam hinterher eine Frau auf mich zu, die war auch schon verkrebst, 4 kleine Kinder zurückgelassen, als sie dann letztendlich gestorben ist. Und die Frau sagte mir durch einen Übersetzer, wissen Sie, was wir hier benötigen? Und dann schoss mir vieles durch den Kopf. Und die Frau sagte mir, wir benötigen hier nicht sauberes Wasser. Und wir benötigen auch nicht bessere Lebensumstände. Was wir benötigen, ist ein verändertes Herz. Was wir benötigen, ist ein verändertes Herz. Ein Herz, das angegriffen ist vom Geist Gottes, bewegt vom Geist Gottes und verändert wird vom Geist Gottes. Ein Herz, das Hinschauen lernt auf Jesus Christus. Also das ist eine Kategorie von Menschen. Dann gibt es diese Kategorie von Menschen, die sind hoffnungslos überfordert mit dem Schutt des Lebens. Hoffnungslos. Und es gibt Menschen, die nehmen sich das Leben, weil sie nicht mehr fertig werden mit ihrer Schuld. Es gibt Menschen, die nehmen Drogen. Wir arbeiten in Serbien mit Menschen, die haben im Jugoslawienkrieg gekämpft. Und ich denke an einen Mann, der vor mir sitzt, Leute, der hat seine Familie ruiniert, ist alles ruiniert. Der hat im Kosovo gekämpft. Der weiß, was Töten heißt. Und er sagte mir, Heinz, ich habe einst mal gedacht, es wäre alles weg, aber es kommt immer wieder. Jetzt kommt es plötzlich alles immer wieder. Und es kommt immer wieder und es kommt immer wieder. Wisst ihr, dieses Wort, der Schuttträger Jesus, das wird für mich existenziell und es ist so. Ich stehe vor Menschen und die haben so eine Schuld auf sich geladen. Dieses Leben schlägt seine Wunden und das ist die Wahrheit. Und Menschen, die sind hoffnungslos überfordert mit dieser Schuld, die greifen zu Drogen, die greifen zum Alkohol, die greifen zu irgendwas und vielleicht irgendwann zu einer Waffe, nehmen sich selbst das Leben und nehmen anderen noch mit, weil sie nicht mehr fertig werden. So kann es werden, wenn der Schutt zu viel wird. Ich steige einfach aus, ich lasse es. Ich kann mich selbst nicht mehr sehen und ich schäme mich vor mir selbst. Und die anderen, die kraftlos sind, deprimiert, von dem hört man gerade. Wo anfangen und wo aufhören? Wo anfangen und wo aufhören? Und da stand eine Person vor mir und sagte, Herr Spindler, so und so sieht es in meinem Leben aus. Und ich bin schon so lange Christ. Und ich weiß nicht, wie werde ich damit fertig, mit dieser Schuld, die ich da auf mich geladen habe. Ich weiß gar nicht, wohin mit dieser Schuld, Herr Spindler. In Tränen in den Augen. Und dann sagte ich, diese Person, schlag mir doch mal die Bibel auf. Und wir schlugen auf, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, ab Vers 7. Und da steht, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde, von jeder Sünde, von jeder Sünde. Aber doch nicht von dieser, doch von jeder. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch. damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, also wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher, einen Verteidiger, einen Advokat, der für uns eintritt bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Der Gerechte baut mit Ungerechten sein Reich. Der Kräftige baut mit den Schwachen sein Reich und der Gerechte baut mit den Ungerechten sein Reich. Der gnädige Gott mit den gnadenlosen Menschen, die von seiner Gnade überwandelt werden, überwältigt werden von dieser Liebe, die ihn dazu gebracht hat, ans Kreuz von Golgatha zu gehen und mit seinem Blut für den Schutt der ganzen Welt zu bezahlen. Für wie viel? Für jeden. Für jeden. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Deswegen könnt ihr auch jeden Sündenvergebung zusprechen, der seine Sünde bekennt, nennt und vor Jesus Christus bringt. Und diese Person schaut mich an, das war ein Christ, der schon lange mit Jesus lebte und sagte mir, Sie haben es gut, Herr Spindler. Und ich fragte, warum habe ich es gut? Weil Sie wissen, dass es in der Bibel steht. Ich habe das noch nie gelesen. Noch nie. Das ist eine Tragik, ihr Lieben. Wisst ihr, das Wort Gottes wieder ernst zu nehmen. Da steht diese Tiefe drin. Das ist das Lamm Gottes. Das ist euer Advokat. Das ist euer Vertreter. Das ist der, auch wenn ihr sündigt, der für euch eintritt. Aber bekennt auch eure Schuld. Wisst ihr, redet nicht einfach drüber weg über diese Schuld. Kehrt sie nicht einfach unterm Teppich, diese Schuld. Wir brauchen Menschen, die mit Jesus Christus leben, haben das große Vorrecht. Ich muss meine Schuld nicht unterm Teppich des Lebens kehren. Muss ich nicht. Weil die wird zu einem Krebsgeschwür anwachsen, diese Schuld, wenn ich sie immer wieder unterm Teppich kehre. Jemand sagte einst mal, lauf nicht von deiner Vergangenheit davon, die ist immer schneller als du. Die holt dich immer wieder ein. Aber ich darf sie ablegen am Kreuz von Golgatha. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, von eurer Schuld erdrückt, von diesem Schutt, der zu groß wird, was es auch immer sein mag. Davon spricht die Bibel. Die Bibel spricht davon über das Leben von Jesus Christus. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und ein treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen und will er auch helfen, die versucht werden. Er will das. Komm doch her zu mir. Jesus Christus will helfen. An Gottes reinigenden Wesen wird Gottes Volk genesen. Ja, wir sind schwach, aber er ist stark. Ja, wir werden nicht fertig mit unserer Schuld, aber er ist fertig geworden mit der Schuld der ganzen Welt. Mit wie viel Schuld? Mit jeder Schuld. Wenn wir sie ihm bringen, ihn überlassen, es einfach bei Christus lassen. Jesus Christus sagt, wenn der Geist Gottes kommt, dann wird er euch überführen von der Sünde. Und zwar von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Also Jesus sagt, sie vertrauen mir nicht. Sie vertrauen an alles. Sie vertrauen an Techniken, an Methoden, irgendwie fertig zu werden. Vielleicht das Herz zu verändern. Vielleicht dies neu zu machen oder jenes neu zu machen. Aber sie vertrauen mir nicht. Der ihnen den Geist gibt, der dann später den Apostel sagen lässt, den Apostel Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Neues ist geworden, das Alte ist vergangen. Neu, neu durch den Geist Gottes, rein gewaschen durch das Blut Jesu, vergossen am Kreuz von Golgatha. Für wie viel Schuld? Für jede Schuld. Es gibt keine Schuld, für die Jesus Christus nicht ans Kreuz gegangen ist. Schade für den Menschen, der nicht kommt und Jesus Christus seine Schuld einfach überlässt, ihr Lieben. Schade für den Menschen, der diese Gnade, diese herabneigende Liebe Gottes nie angenommen hat für sein Leben, So wie diese junge Frau, die dann sagte, Mensch, ich habe einfach morgens gebetet, danke Jesus, danke, danke. Und Jesus ist wirklich Sieger. Ich kann es dir sagen, Heinz, Jesus ist Sieger. Warum? Unser Schutt ist kein Problem, schrieb ich mir auf. Für den Retter, geboren in Bethlehem. Unser Schutt ist kein Problem. Für den Retter, geboren in Bethlehem. Das steht doch in der Bibel, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus? Der Herr, der Heiland, der Starke, der Mächtige. Unsere Schuld ist kein Problem. Jesus hat kein Problem mit unseren Schwächen, mit unserer Schuld. Jesus hat ein Problem damit, dass wir Menschen sind, die es nicht zugeben wollen, die sich das auch nicht zugestehen können, dass es da einen gibt, den ich das einfach ablegen kann. Und Jesus macht frei, ihr Lieben. Er macht wirklich frei. Er macht wirklich frei. Auch jemanden, der im Krieg getötet hat. Das kann er, wenn ich es ihm überlasse. Und Jesus sagt, das ist die Sünde, dass sie mir nicht vertrauen. Der Mensch ist geschaffen worden, um Gott zu vertrauen. Ja, wie kann Gott mir vertrauen? Nicht dir muss er nicht vertrauen, er muss auch nicht mir vertrauen, aber ich darf ihm vertrauen. Ihm, der am Kreuz von Golgatha sein Leben gelassen hat, für die Schuld, für jede Schuld, für die Schuld der ganzen Welt, für unseren Schutt, mit dem wir selbst nicht fertig werden. Und mir ist es so bewusst geworden, er siegt über alle Sünde, über alle Schuld, über jede Lust, über jede Sehnsucht, über jede Gier, über jede Korruption, die in meinem Denken vorherrschen möge. Er siegt darüber. Jesus ist schon Sieger. Und dann schaue ich manchmal, wenn ich hier bin, hier drüben auf den Berg und guck mal später auf den Berg hier drüben. Und dann kam mir das, auf der Spitze des Berges wird alles gut. Weil hier steht das Kreuz, hier floss für unseren Schutt das Blut. Auf der Spitze des Berges wird alles gut, alles, alles. Weil hier steht das Kreuz. Hier floss für unseren Schutt das Blut am Kreuz von Golgatha. Jesus Christus, der Sündlose für die Sünder. Oder wie es der Apostel Paulus schrieb, er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht. Da kommt Leben rein. Indem er euch alle Übertretungen vergab. Wie viel? Alle. Alle. Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete in seinem eigenen Leib, Jesus Christus. Es gibt's nirgendwo, nirgendwo. Wenn der Schutt zu viel wird, dann muss ich hinschauen auf die Spitze des Berges, auf Golgatha. Auf vielen Bergspitzen steht das Kreuz. Weil dort wird alles gut. Warum? Weil hier steht das Kreuz und hier floss für unseren Schutt das Blut. Jesus Christus sagt, das ist die Schuld, dass sie nicht an mich glauben, sie vertrauen mir nicht. Sie vertrauen diesem Wort nicht. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Ich kann Jesus meinen Schutt überlassen oder von meinem Schutt erdrückt werden eines Tages, spätestens, wenn ich vorm Thron Gottes stehe. Aber ich kann hier schon als freier Mensch leben. Ja, es ist alles noch da im Denken, aber meine Blicke gerichtet aufs Kreuz, weil hier floss dein Blut. Und wenn ich da drauf vertrauen darf, Herr Jesus, dann wird ja alles gut. Es muss alles gut werden, weil Jesus Christus auferstanden ist. Wohl dem Menschen, der das glauben darf und in diesem Glauben leben darf. Möge Gott uns dazu segnen. Amen.
Ich habe mir einen ganz kleinen Satz gemerkt von Heinz, den er am Anfang seiner Predigt gesagt hat. Er hat gesagt, was Gott will, das tut er auch. Und wisst ihr, was Gott will? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Alle. Und er will, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Erkenntnis der Wahrheit, das ist ja eigentlich die Stammdisziplin von der Wissenschaft. Die Wissenschaft will Wahrheit erkennen. Und einmal hat der Vorvorgänger von Michael Götz, der Karl-Heinz Eber, erzählt, er geht durch die Fußgängerzone und sieht eine kleine Demonstration. Und für irgendwas haben die demonstriert, ich weiß heute nicht mehr für was. Aber sie hatten es auf ihrem Schild stehen, die Wahrheit ist, und dann kam irgendwas. Dann hat er so für sich gedacht, die haben doch keine Ahnung. Und er ging hin zu dem Wortführer und hat gesagt, es gibt nur eine Wahrheit, und die ist Jesus Christus. Und von dieser Wahrheit, von der einen, erzählt uns jetzt Dr. Albrecht Kellner.
Da bin ich wieder. Mein Thema heißt Gottes Kraft und Vergebung erlebt. Eigentlich könnte das andersrum heißen, erst die Vergebung und dann die Kraft. Aber ist egal wie rum, beides ist ein wunderbares Geschenk Gottes und beides gehört zusammen. Die Vergebung ermöglicht uns den Zugang in das Reich Gottes und die Kraft ermöglicht es uns, dass wir uns in diesem Reich zurechtfinden, dass wir dort leben können nach dem Willen Gottes. Und das geschieht durch Jesus Christus in uns, durch den Heiligen Geist. Die Vergebung, der Zugang, Jesus in uns, die Kraft, dass wir uns in diesem Reich zurechtfinden. Nicht von ungefähr besteht ist der Inhalt der ersten Predigt, die jemals ein Christ gehalten hatte, nämlich Petrus. Und übrigens feiern wir heute das Andenken an diese denkwürdige Predigt. Petrus sagt, lasst euch taufen auf den Namen Jesu, A, zur Vergebung, und dann werdet ihr B, den Heiligen Geist empfangen. Nicht der Zugang und die Kraft, beides. Jesus hat das auch nochmal anders gesagt. Er sagt im dritten Kapitel des Johannesevangeliums, wenn ihr nicht aus Wasser geboren seid, das ist die reinigende Kraft der Vergebung, und Geist, wenn ihr nicht aus Wasser und Geist geboren werdet, dann könnt ihr gar nicht in dieses Reich hineinkommen. Viel früher hat es ein Prophet schon mal gesagt. Ich lese das mal vor, Hesekiel in Kapitel 36, Vers 25. Da sagt Gott, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Das ist die Vergebung. Und ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen leben könnt. Jesus macht es. Und ein bisschen später sagt Jesus selber, ganz kurz im 15. Kapitel, bleibt in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und das finde ich so wunderbar, dass in der ganzen Bibel das Gleiche gesagt wird, auch mit anderen Worten. Das ist für mich als Physiker sehr wichtig, weil es widerspruchsfrei ist. Der Physiker und Mathematiker guckt immer darauf, dass die Aussagen widerspruchsfrei sind, und das sind sie tatsächlich in der Bibel. Und ich möchte es mal kurz darstellen, wie sich das bei mir manifestiert hat und immer noch manifestiert, die Vergebung und die Kraft. Die Vergebung ist für mich eigentlich das Schönste. Und zwar vielleicht auch deswegen, also ich bin insofern privilegiert als Physiker, und hier gibt es natürlich auch solche, weil ich vielleicht noch ein bisschen tiefer hineinschaue in das Wunderwerk der Schöpfung. Ich weiß, dass dieses Universum sage und schreibe etwa 100 Milliarden Galaxien enthält. Und jede Galaxie besteht aus rund 100 Milliarden Sternen. Und jeder Stern ist eine gigantische, ununterbrochen feuernde Atombombe. Und wir nehmen mal so eine kleinere Atombombe, die kennen wir gut, das ist die Sonne. Die zerstrahlt 4 Millionen Tonnen Wasserstoff in reine Energie nach dieser berühmten Formel von Albert Einstein, E gleich mac Quadrat. Und das ist eine Energie, die entspricht der Sprengkraft von 600 Trillionen Tonnen Dynamit. Und das passiert jede Sekunde. Während wir hier sitzen, haben wir gerade noch 4 Millionen Tonnen Wasserstoff auf der Sonne und jetzt sind die weg. Und jetzt sind 8 Millionen Tonnen weg. Und das geht ununterbrochen durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende und nicht nur diese Sonne, sondern 100 Milliarden in unserer Galaxie und davon gibt es nochmal 100 Milliarden. Dieser Schöpfer ist unermesslich. Und jetzt kommt's: so unermesslich dieser Schöpfer ist in seiner Schöpfung, so unermesslich und gewaltig ist er in seiner Heiligkeit. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und jetzt kommt es. So wie wir hier sitzen oder liegen oder stehen vor diesem lebendigen Gott, jetzt in diesem Moment, sind wir vor diesem Schöpfer makellos, sofern wir die Vergebung in Anspruch genommen haben. Wir sind makellos. Es heißt in Johannes Kapitel 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Da ist nichts Gerichtsfähiges an uns. Mir hat mein guter Freund gesagt, Albrecht, du bist makellos vor Gott. Da war ich ganz erschrocken. Was? Ich? Geht doch gar nicht. Ach so, zur Rechten Gottes, zur Rechten der Macht, da sitzt ja einer, Jesus Christus. Und er sagt, ja, da kommt der Albrecht Kellner. Mit seinem ganzen Schutt, seinem ganzen Schrott, das kenne ich. Habe ich alles auf mich genommen. Ich habe alles bezahlt. Er ist frei. Er ist makellos vor Gott. Das gilt für uns alle. Ist das nicht gewaltig? Und dann der zweite Punkt, die Kraft in uns. Die Bergpredigt ist ja von vielen anerkannt als eine hochstehende, ethisch hochstehende Predigt. Ja, sie ist eigentlich nicht nur ethisch hochstehend, sie ist menschenunmöglich. Kein Mensch ist wirklich in der Lage, seine Feinde echt zu lieben. Das geht gar nicht. Und trotzdem heißt es, das ist das Leben im Reich Gottes. Ja, man soll seinen Feinden vergeben. Dazu soll man fähig sein. Ja, das geht aber nicht. Ja, wir haben eine Kraft in uns. Jesus in uns. Das ermöglicht es, dass wir diesen Weg gehen können. Und ich möchte mal ganz kurz erklären, ich habe leider nicht so viel Zeit, noch andere Beispiele herbeizuholen. Aber mal ein Beispiel. Ich wurde mal, da war ich gerade ein paar Monate Christ, da wurde ich schwer beleidigt von einer Person. Und ich habe gedacht, okay, als Christ muss ich ihr vergeben. Das habe ich gemacht, ich vergebe dir, so in Gedanken. 5 Minuten später erinnerte mich daran, was diese Person gesagt hatte und da hatte ich schon wieder einen Groll. Und da habe ich gesagt, okay, dann vergebe ich dir wieder. Und dann kam das wieder. Und ich habe es nicht hingekriegt, ihr zu vergeben. Und da war ich ganz verzweifelt und habe dann geschrien, wer kann denn dieser Person bei dieser Frechheit vergeben? Ja, und dann fiel mir ein, der am Kreuz gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in dem Moment passierte etwas, was ich nie vergessen werde, weil ich erlebte, wie diese Kraft funktioniert, wenn man so wissen sagen soll. Ich sah Jesus, wie er diese Person anschaute, und es war ein Strom der Liebe, ein Strom der Vergebung, ein Strom der Barmherzigkeit, ein Strom der Freundlichkeit. Und ich stand sozusagen hinter seinem Rücken und lugte über seine Schulter in diesen Strom der Liebe hinein und dann konnte ich das auch. Und dann habe ich gelernt, was es heißt, Jesus in mir. Dann habe ich gelernt, was es heißt, bleibt in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich merkte plötzlich, jetzt kann man. Ist das nicht wunderbar? Ich finde das großartig. Der Schutt ist weggeräumt durch Jesus Christus, aber nicht nur das. Wir haben eine Kraft in uns, damit immer weniger Schutt anfällt, nämlich Jesus Christus in uns. Ist das nicht wunderbar? Dieser Amerikaner, der mich zum Glauben brachte, der würde jetzt an dieser Stelle sagen, praise the Lord. Und das sage ich auch, praise the Lord. Amen.
Vielen Dank für die Worte von Steffen Kann, Heinz Spindler und Albrecht Kellner. Es sind unvergessene Erlebnisse hier an Pfingsten, wenn man solche Predigten hört. Da wollen wir jetzt antworten mit einem Lied, Lied Nummer 14, Was für ein Mensch.
Das Licht, das die Also ich habe noch nie eine Chorleiterin gesehen mit ihrem E-Piano zusammen unter einer grünen Plane. Da wird es einem richtig warm ums Herz, so wie ihr singt, auch wenn die Muskeln sich so langsam bei den Zähnen zusammen. Wir wollen miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind so schnell an unserer Grenze angekommen. Unsere Kraft ist so schnell, so schwach. Wahrscheinlich ist es aber gut, dass du uns an die Grenze kommen lässt, damit wir nichts mehr von uns selber, sondern alles von dir allein erwarten. Du kannst uns korrigieren, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind und den Schutt in unserem Leben beiseite schaffen, damit wieder Bahn wird für das, was du in uns und durch uns bauen willst. Herr, wir haben jetzt deine gute Botschaft gehört. Hilf, dass wir, gerade auch die Älteren unter uns, nicht meinen, das sei genau für den neben uns bestimmt oder für den nur, der vor uns sitzt. Schenke, dass jeder von uns ganz persönlich die Herzentür weit aufmacht, damit du an uns wirken kannst. Lass uns deine frohe Botschaft für uns selber und ganz persönlich hören. Rühre du uns an. Und Herr, wenn wir jetzt etwas für uns selber mitgenommen haben, dann lass es nicht wieder gleich weg sein. Es ist so schnell wieder Dienstag nach Pfingsten und wieder Alltag und der gleiche Trott. Lass uns dich festhalten, halte du uns fest, auf der Spur dir nach. Präge uns nachhaltig, Herr Jesus Christus. Amen. Und so geht in diesem Festtag unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir singen miteinander nun Danket alle Gott und stehen dazu auf. Vielleicht wird es durchs Aufstehen ein bisschen wärmer.